Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können, und wir haben heute den Untertitel Sich widersprechende Textstellen. Gibt es also Textstellen in der Heiligen Schrift, die sich widersprechen? Ist sie ein Ganzes oder ist sie voller Widersprüche in sich selbst? Nun, um dieses Thema zu besprechen, erzähle ich ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen mit der Heiligen Schrift. Seitdem ich denken kann, will ich Pastor werden, weil der Ruf, ein Kind Gottes zu sein und in seinem Dienst zu stehen, mich schon seit damals gepackt hat. Und so habe ich mich vorbereitet. Wir haben jährlich die Bibel durchgelesen. Einmal im Jahr ging man durch die ganze Bibel. Und dann gab es so zwischendurch während des Jahres immer mal wieder Fragen, die von vorne vom Pult gestellt wurden, damit die Bibel gelesen haben, darauf antworten. Und einmal gab es die Frage, wann Eva geschaffen worden sei. Sei sie geschaffen am sechsten Tag oder danach? Weil im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose steht, dass Adam zuerst den Namen den Tieren gegeben hat. Und dann sagt man, na ja, das konnte er doch nicht so schnell machen an einem Tag. Also muss die Eva später geschaffen worden sein. Und diese Meinung vertrat der auf dem Pult stand. Und ich konnte das natürlich nicht so sehen und habe mich gemeldet. Ich war damals zwischen 12 und 14 Jahre alt und habe gesagt, das stimmt nicht. In der Bibel steht, dass die Eva am sechsten Tag gemacht wurde. Und er hat ja auch die Bibel, und für ihn war sie nicht am sechsten Tag, sondern irgendwann danach. So, was stimmt nun? Und so haben wir etliche Male uns widersprochen, weil in meiner klaren Kenntnis der Schrift habe ich mich natürlich auf die Seite gestellt und bin etliche Male aufgestanden und habe als kleiner Bub hier dem großen Lehrer sozusagen widersprochen. Und seit Kindheit gibt es eine Übung. Wir wurden gelehrt, dass wir mit den Schriftstellen wie mit einem Schwert umgehen. Steht auch in der Bibel, es ist das Schwert des Geistes. Und so geht man mit diesem Schwert so um, dass man sich Recht verschafft. Die Frage ist, wer hat Recht? Man nimmt sich die Bibel und geht, und der eine hat diese Meinung und holt sie sich aus der Bibel raus, der andere hat die andere Meinung und holt sie sich aus der Bibel raus. Und so entstehen die sogenannten Kämpfe über die Schrift. Und auch das Thema der heutigen Betrachtung geht auf so ein Thema ein, wo man versucht, mit Bibelstellen gegen andere Bibelstellen vorzugehen. Aber welche ist denn höher als die andere? Welche hat denn mehr Recht als die andere? Kann es sowas geben, dass die Bibel sich in sich widerspricht? Dann könnte sie ja nicht Gottes Wort sein. So, dieser Kampf zwischen den Ideologien anhand der Schrift zeigt letztendlich, dass die Christenheit so in alle Richtungen gespalten ist. Weil jeder hat eine Wahrheit, die er sozusagen aus der Schrift herausholt und sie vehement vertritt. Ich weiß noch, wie ich als Student in die Studentengruppen, in christlichen Studentengruppen ging, um den Mitkollegen, den Christen dort zu erklären, dass der Sabbat der richtige Ruhetag ist. Und ich weiß noch, wie viel ich das Schwert der Bibel benutzte und wie man sich kämpfte. Die einen sagen, nein, der Sabbat gilt nicht mehr. Die anderen sagen, der Sabbat gilt. Und am Ende kam nichts raus. Außer Frustration, außer Streit, außer Ärger. Es gab kein wirklicher Segen. Warum denn nicht? Warum ist es so schwierig, mit der Schrift, ich sage jetzt mal, gegen zu argumentieren? Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren in dieser Übung genauso, wie ich erzogen worden bin, von Kind auf. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig, in Klammer Brot der Pharisäer und Sadduzäer. Und die Jünger verstanden nicht, um was es ging, und ihr könnt die ganze Geschichte in Matthäus 16 lesen. In Vers 11 sagt Jesus: Wie versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht sage vom Brot, wenn ich sage, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, dass sie sich hüten sollten vor dem Sauerteig des Brots, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. So, die Sadduzäer hatten ein Streitthema, und gibt es auch heute noch in der Christenheit, nämlich die einen, die Sadduzäer, glaubten nicht, im Apostelgeschichte 23,8 steht, denn die Sadduzäer sagen, es sei keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. So, das heißt, hier hat man die Schrift und man kämpft mit Schriftstellen, um sozusagen seine Meinung durchzusetzen. Und Jesus sagt, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. An einer anderen Stelle sagt er, wieder auf die Schriftgelehrten gemünzt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Aber sie waren doch Schriftgelehrt. Sie waren doch die, die von morgens bis abends die Schrift lasen. Wieso sagt Jesus zu ihnen, ihr kennt sie nicht? Die Frage ist, in unserer Betrachtung, gibt es nun eine Auferstehung oder nicht? Stirbt der Mensch oder ist er ewig und der Tod das Tor zum Himmel oder zur Hölle? Woher sollen wir es sicher wissen? Werden wir es dadurch herausfinden, dass wir Bibelstellen zählen, welche pro sind und auf der anderen Seite welche was anders vielleicht meinen? Wie sollen wir vorgehen, um die Wahrheit zu kennen? Weil wenn wir nicht wissen, wie wir vorgehen sollen, dann machen wir es so wie der Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir kämpfen mit angeblichen, richtigen, ja, Sätzen. Wir haben die Schrift. Aber wurde die Schrift gemacht, dass man sich gegenseitig bekämpft und einen Text über den anderen hervorhebt und sie nicht als ein Ganzes sieht? So, wie wollen wir es wissen? Und hier ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen. Die Schrift spricht vom Menschen. Sie spricht von der Realität des Lebens. Aber wenn man jetzt als Schriftgelehrter nur die Schrift hat und die Realität des Lebens und des menschlichen Daseins nicht versteht, dann ist das Ganze eine zusammengebastelte Theorie. Ich könnte es so beschreiben, weil ich vergleiche es ja häufig mit meinem Beruf, mit der Medizin. Wenn ich in der Medizin keinen Maßstab habe, dann muss ich mich nach den Studien richten. Sind die Studien das Geschriebene, das, was mich trägt, oder ist die Realität des Menschseins das, was mich trägt? Eines der Dinge, die zum Beispiel die in der Psychotherapie gemacht wird, das heißt, man nimmt sich ein menschliches Konstrukt von der psychischen Seite her und diskutiert darüber, ohne den Menschen als Ganzes zu sehen, nämlich wo ist denn jetzt der Maßstab? Und haben wir keinen richtigen Maßstab, der absolut ist, der nicht veränderbar ist, dann müssen wir uns natürlich auf das, was wir beobachten, uns stützen. So, wir brauchen die Beobachtung, aber die Beobachtung muss an etwas gemessen werden, was nicht veränderbar ist. Ein Maßstab, der dort steht. Und das ist die Natur, die Gesetze der Natur, das Wesen des Menschen. Und kennt man das nicht, dann kann man lesen, was man will in der Heiligen Schrift. Man kommt nie zum richtigen Verständnis. So kann man über Glaubenssätze diskutieren, weil die Christen lieben es ja, und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben öffentlich auf der Straße diskutiert. Ich habe Patienten, die kommen und erzählen mir ihre Glaubenssätze. Sie sagen, sie glauben, sie sei ewig. Manche glauben, sie hätten davor existiert und hätten sich die Eltern ausgewählt. Die anderen sagen, na ja, ich bin schon inkarniert und ich bin erneut hierher gekommen, um ihr etwas zu lernen, um mich zu reinigen. Der andere sagt, eben, sie hätte schon mehrmals gelebt, Der andere sagt, die Erde sei rund, der andere sagt, sie sei flach. Der eine sagt, Jesus sei nur Mensch, der andere sagt, Jesus sei nur Gott. Und der eine sagt, Sabbat ist der richtige Ruhetag und der andere sagt, Sonntag ist der richtige Ruhetag. Kann man über Glaubenssätze diskutieren? Nun, bin dankbar, dass in der Praxis mich Gott gelehrt hat, über Glaubenssätze nicht zu diskutieren. Sie sind ja festgelegte Sätze. Was der Mensch in seinem Geist glaubt, ist subjektiv, ist sein Glaube. Dem zu widersprechen, würde bedeuten, man geht in einen Konflikt mit dem anderen ein. Und das hat mich Gott gelehrt, zu vermeiden. Kann ich als Arzt diskutieren über die Ursache der Krankheit? Was bringt es denn? Der eine sagt, ist das Virus. Der andere sagt, er hat sich angesteckt, deshalb ist er krank. Der andere sagt, er hat geraucht und getrunken hat, deshalb hat er jetzt den Tumor. Der andere sagt, er hätte zu viel gearbeitet und deshalb sei er krank. Der andere sagt, er hat es vererbt bekommen. Der andere sagt, er hätte es nicht vermeiden können. Und der andere sagt, es ist nicht, ich kann mir doch die Krankheit selbst nicht tun. So erstaunlich, man kann über Glaubenssätze nicht sprechen. Neulich und sollte ein Klavier kaufen für Rumänien und bin zu den Leuten hingefahren und dann plötzlich wollen sie, dass ich eine Maske trage, damit ich mir das Klavier ansehe und es raushole. Voller Angst, weil sie... Und was macht man da? Man kann doch nicht den Leuten... Über Glaubenssätze kann man nicht diskutieren. Wenn der Mensch denkt, dass die Maske ihm hilft, dann muss er sie tragen. Das ist einfach der Glaube ist eines Menschen ist nicht antastbar. Der darf bleiben, wie er ist. Die Problematik entsteht ja nur, wenn der Rechtgläubige will, dass der nicht rechtgläubig ist, dem anderen befehlen will, dass er auch so rechtsgläubig wird wie er. Das ist falsch und kommt aus dem Betrug des Herzens. Über die Ursache der Krankheit kann man nicht diskutieren. Ich kann den Menschen nur erklären, das Wesen des Menschen. Aber was sie glauben, das taste ich nicht an. Weil wenn die Realität nicht ihren Glauben bestimmt, dann wie will man jemandem irgendetwas beibringen? Glauben wir würden der Mensch das Licht der Welt bringen, indem wir mit sozusagen den Glaubenssätzen der Menschen kämpfen? Ich bin so dankbar, dass ich auf die Glaubenssätze meiner Patienten nicht eingehe, sondern ich sage, lasst uns bei dem bleiben, was wir jetzt über den Menschen verstehen. Sie haben eine Krankheit, die ist objektiv. Und jetzt müssen wir das Wesen des Menschen kennen, damit wir eine Schlussfolgerung ziehen. Und die Schlussfolgerung ergibt sich aus dem Absoluten des Wesens des Menschen. Kann ich den Menschen, den Patienten nicht auf die Ebene des Absoluten bringen, dessen, was nicht abhängig ist von seiner Subjektivität, gibt es keine Hilfe. Dann kann jeder denken und bleiben, wie er will, weil diskutieren über das, was ein Mensch glaubt, das heißt, er hat keine Basis, ist nicht möglich. So auch mit der Schrift. Warum kann ich nicht diskutieren, woher etwas kommt? Woher kommen denn die Glaubenssätze? Warum sind sie nicht diskutabel? Warum stehen sie nicht zur Verfügung, dass man sich über sie streitet? Sie haben einen Ursprung. Der Ursprung ist aber nicht in dem, was sie gelernt oder gehört haben. Der ist auch nicht in der Bibel oder in anderen religiösen Büchern, wenn es um religiöse Menschen geht. Der Ursprung eines Glaubenssatzes kommt nicht aus dem, was ein Mensch gelesen oder studiert hat, sondern aus ihm selbst, nämlich aus dem Inneren des Geistes des Menschen. Kennt man jetzt nicht die Funktionen des Geistes des Menschen, dann bleibt man im Irrtum. So, die Unkenntnis des Gesetzes, die absolute Abhängigkeit eines jeglichen geschaffenen Elementes, jede Wirkung muss eine Ursache haben. Die Nicht-Kennen dieses Gesetzes führt dazu, dass man nicht absolut ist. Dieses Gesetz ist absolut und nie veränderbar. Das menschliche Wesen, dessen Aufbau, Funktion und Bedürfnisse sind absolut. Man kann einem nicht den Sauerstoff wegnehmen und sagen, ich bin freundlich zu dem anderen, weil ich aufhöre zu atmen oder ich atme etwas Schlechteres ein. Man kann keinem einen Gefallen tun, indem man das Essen isst, was er denkt, er mir bereitet hat, wenn ich weiß, es ist nicht gut. Das menschliche Wesen hat einen absoluten Aufbau, absolute Funktionen, die per Gesetz gesteuert sind. Und die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse sind nie diskutabel. Die Ursache des Bösen auf der Welt, die Selbsttäuschung im Geist des Menschen, ist ebenso nicht diskutabel, weil es gibt keinen anderen Grund, weshalb der Mensch böse ist, weshalb er kämpft mit seinen Fäusten um sein Recht, außer dass er denkt, er ist jemand, der er nicht ist. Diese drei Dinge sind die, die entscheidend sind, weil sie sind alle absolut. Wenn man die nicht kennt, dann kann man die Bibel lesen, wie viel man will. Sie wird einem nicht helfen und ich werde das nochmal deutlich machen. So, wie entstehen also die Glaubenssätze? Gott hat uns gemacht mit dem Bedürfnis nach Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Moral, Sicherheit und das Bedürfnis nach Leben. Und da der Geist von Informationen lebt, die in Worten und Bildern enthalten sind, muss er diese Information, die außerhalb von ihm ist, selbst hereinholen durch Glauben und Vertrauen. Das heißt, die Information kommt nicht automatisch zu ihm hinein, er braucht sie aber damit er die Information entschlüsseln kann, damit er sich entscheiden kann, ob er die Information braucht und wie er sie anwenden kann, hat Gott dem Geist eine Identität, eine innere Wahrheit gegeben. Sozusagen die Waage, mit der er alles misst, ist die Identität, wer er ist. So, er muss von außen leben, weil die Information schafft er sich selbst nicht. Aber er muss, um sich selbst steuern zu können, diese Information im Vorfeld analysieren. Er muss sie entschlüsseln. Er muss sehen, was das bedeutet, damit durch den Glauben sie aufnimmt oder draußen lässt. So, das ist die Funktion. Wird die Identität, der Schlüssel für die Verarbeitung der Information verändert, stimmt keine Information mehr. Weil ich habe also jetzt den falschen Schlüssel, ich habe das falsche Augenlicht, damit kann ich, egal was von draußen für eine Information kommt, sie nicht mehr richtig einschätzen. Das heißt, egal wie wahr die von außen angebotene Information wäre, das heißt, sie klopft an die Tür, sie wird von der Lüge verarbeitet und kann somit nicht mehr den Geist füttern, weil der Geist lebt von Wahrheit. So, wenn ich äußere Information, die wahr ist, die Bibel ist wahr, mit einem inneren Maßstab, der falsch ist, entschlüssele, was kommt daraus? Egal wie wahr die Information von draußen ist, es kann nichts Gutes rauskommen. So, die Glaubenssätze entstehen also durch die Kombination der äußeren Information mit der inneren Identität. Es sind also zwei Elemente, die miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, das Wort selbst, die Information als Rohmaterial kann noch nichts schaffen. Erst die Verdauung, die Entschlüsselung der Information schafft was. Und deshalb brauche ich zwei. Ich brauche das Wort und ich brauche den Schlüssel, womit ich das Wort entschlüssle. Habe ich die richtige Identität, das heißt, ich weiß die Wahrheit über mich selbst, dann führt das zu einer fehlerfreien Bearbeitung der äußeren Information. Ich kann also klar trennen, weil ich habe ja einen richtigen Maßstab. Habe ich aber den falschen Maßstab, die Lüge über mich selbst, so führt das stets zu einer fehlerhaften Bearbeitung der äußeren Information. So, ich brauche also die äußere Information, ich lebe davon. Aber habe ich ein Mittel, womit ich sie verarbeite, das lügenhaft ist? Ja, habe ich eine Waage, womit ich etwas wiege und die Waage ist nicht geeicht, dann ist egal, was ich wiege, immer falsch. Ist sie aber geeicht, sind die Dinge klar, dann ist alles, was ich wiege, richtig. So, das ist entscheidend, dass wir das verstehen. So, ich will deshalb nochmal klar machen, wenn wir nicht verstehen, wo das Problem des Menschen ist, wie das Böse in die Welt gekommen ist, dann können wir auch nicht wissen, wozu die Bibel da ist und was ist der Zweck davon. Wir erinnern uns, Luzifer wollte seine Identität ändern. Er dachte, er könnte zum Gott werden. Adam folgt auf demselben Geistesweg. Und dass das Gott ihnen nie zur Wahl geben konnte, war, weil es ja eine Unmöglichkeit ist. Gott kann doch das, was unmöglich ist, einem nie als Wahl anbieten. Aus dieser Identitätsänderung, das heißt eine innere Änderung über einen selbst, entsteht alles Böse. Das heißt, auch das, was von außen Gutes angeboten wird, es geht nicht mehr. Als Luzifer anfing, sich zu täuschen und Gott ihm von außen die Wahrheit sagt, aber er muss sie ja mit seiner inneren Identität verarbeiten, ist Gott nicht mehr derjenige, der die Wahrheit sagt, sondern die Lüge. Und so hat er auch Eva und Adam dasselbe dargebracht. Und Adam und Eva mussten sich innerlich verändern, um Gott in Frage zu stellen. So, Gottes Wort ist absolut. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr esst, werdet ihr sterben. Da gibt es keine Änderung, weil Gott kann ja nicht lügen. Was er sagt, das ist so. Wieso haben Adam und Eva es angezweifelt? Sie konnten es nur anzweifeln, indem sie ihre innere Identität verändert haben, indem sie sich auf eine Ebene gestellt haben, die sie nie sein können, nämlich Gott. Durch die innere Veränderung war auf einmal das Wort Gottes nicht mehr wahr. Gottes Wort ist immer wahr. Die Bibel ist wahr. Aber sie kann doch nicht mehr aufgenommen werden von jemand, der eine falsche Wahrnehmung hat. So, die Bibel ist ein Buch, das aus 66 Büchern besteht und von verschiedenen Autoren innerhalb einer Zeitperiode von ca. 1500 Jahren geschrieben wird. In 2. Petrus 1,21 sagt der Apostel, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Das heißt, die ganze Summe der Heiligen Schrift ist von Gott eingegeben. Die Menschen, die sie geschrieben haben, wurden vom Heiligen Geist geleitet. Das war nicht, dass man ihnen diktiert hat, aber sie haben die Schrift geschrieben mit dem, was sie verstanden haben. In 2. Timotheus 3, 16 bis 17 sagt der Apostel Paulus, denn alle Schrift, alle 66 Bücher, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. So, die Bibel muss also ein Werk tun. Sie muss den Geist füttern, weil er ist ja angewiesen auf dieses Mittel, er lebt ja davon. Hat er aber jetzt ein inneres Fehlverständnis, dann hilft ihm die Schrift nichts. So, wir kennen den Menschen und Gott gibt ihm die Information in der Heiligen Schrift für sein Essen, für sein Futter. Jetzt besteht der Mensch aus Körper und aus Geist. Das ist die menschliche Seele. Der Mensch ist eine Seele. Und das muss ich jetzt wissen, für wen brauche ich die Information aus Gottes Wort? Natürlich für den Geist. Aber wenn der Geist gefüttert ist richtig, dann steuert er auch den Körper richtig. Weil der Körper kann nicht ohne Geist existieren und gesteuert werden. Er muss vom Geist gesteuert werden. Hat er jetzt aber von vornherein den Irrtum drin, dann hat uns Gott das Wort gegeben. Und deshalb brauche ich die Bibel, um meinem Patienten zu helfen, die Lösung zu sehen. Um ihr Problem zu erklären, brauche ich die Bibel nicht. Weil der Mensch als Wesen ist absolut. Und man kann die Dinge der Natur und die Gesetze verstehen. Steht natürlich auch in der Bibel. Aber dafür brauche ich jetzt die Bibel nicht unbedingt. Weil es ist offensichtlich. Nun, der Mensch ist eine Totgeburt. Das weiß ich nur aus der Bibel. Ich kann es natürlich mir auch irgendwo heranziehen durch Kalkulation, aber die Bibel sagt es sehr deutlich, der Mensch ist totgeboren. Die Bibel sagt uns, dieser Mensch muss sterben. Geht um das, was uns im Tod hält, muss weg, damit wir in einem neuen Leben auferstehen. Und dann dieses neue Leben, die Finsternis unseres Todes, in dem wir geboren sind, aufhebt, bis wir zur Vollkommenheit gereichen. So, die Heilige Schrift gibt Informationen über den ersten Zustand, über den zweiten, über das, wie man sterben muss, über die Auferstehung, über den Wachstumsprozess und über die Vollkommenheit. Und alle diese Schriftstellen beschreiben einen gewissen Zustand, passend zu einem gewissen Zustand des Menschen. Wenn ich aber jetzt den Zustand des Menschen nicht kenne, wie will ich denn das einordnen? Wenn ich einen Text nehme, der über die Vollkommenheit und den Zustand der Vollkommenheit des Menschen anspricht, was er dann zu tun hat und welches Werk da steht, und ich wende den Text an, hier, wo er ein Totgeborener ist, dann komme ich völlig durcheinander. Ich habe zwar dann immer noch das Wort, aber ich tue es an eine Stelle, wo es nicht hinpasst. Das ist so, wie wenn man ein Puzzleteil hat und man tut die Puzzleteile nicht an den Punkt, wo sie hingehören. Und das ist das, was wir in der Christenheit so tun. Wir haben Puzzleteile im Worte Gottes, aber wir haben kein komplettes Bild. Und da wir kein komplettes Bild haben, tun wir den Text, der für die Vollkommenheit spricht oder für die Auferstehung spricht, tun wir hier und verwechseln die Dinge. Dann fragen wir uns auch nicht, spricht der Text über Ursache oder spricht über Wirkung. So, wenn wir also das Wesen des Menschen nicht wissen, wenn wir nicht wissen, dass in welchem Zustand der Mensch ist und wohin alles führt, dann habe ich keine Möglichkeit, die Schrift richtig zu interpretieren. Wenn der Mensch als Wesen unbekannt ist und das Gesetz, kann die Bibel nicht verstanden werden. Weil der eine wird sich den Text für das hier rausnehmen und wird sagen, nein, das passt hier hin. Und dann spricht der eine über das, der andere spricht über das und man kommt und wird nie zu Ende kommen. Und nie hat man eine Klarheit. Das Wort Gottes ist gekommen, um den Menschen Klarheit zu geben. Ich brauche die Schrift, um den Menschen zu zeigen, dass er sterben muss und auferstehen. Dass jemand das für ihn getan hat und dass er hier wachsen kann bis zur Vollkommenheit. Wenn er dann innerhalb dieses Prozesses irgendwo den ersten Tod, sprich stirbt, das heißt, er schläft ein, dann schläft er als Lebendiger ein und hat eine Sicherheit, bei der ersten Auferstehung aufzustehen, wo er rauskommt aus dem Grab, völlig als ein neues Wesen. Verstehe ich aber jetzt den Menschen nicht. Durch die Unkenntnis des menschlichen Wesens und ich würde sagen noch das Gesetz, haben die religiösen Leiter aus der Bibel äußere Lehren gemacht. Die Bibel spricht also davon, dass ich etwas Inneres verändern muss. Was hat die Religion gemacht und was hat sie bis heute tut sie? Sie gibt dem Menschen eine äußere Lehre. Da gibt es, Gott ist dreieinig oder nicht dreieinig, Gott ist was auch immer für eine äußere Lehre wir aufnehmen. Dann haben wir Verhaltensregeln. Wir lesen aus der Bibel und verstehen nicht, dass alle Verhaltensregeln des Alten Testamentes und auch sonst gegeben wurden, damit der innere Zustand erkannt wird. Die Beschneidung zum Beispiel. Die Juden haben nicht verstanden, dass die Beschneidung nur ein Bild ist für das, was innerlich beschnitten werden muss. Sie haben äußerlich alles perfekt gemacht. Und Gott sagt, sie haben ein unbeschnitten Herz. Bringt nichts. Er richtet sie, alle, die Beschnittenen und Unbeschnittenen. Aber es macht ja keinen Unterschied, wenn im Innersten nichts geändert wird. So, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben äußere Lehren aufgebaut, Verhaltensregeln, Übungen und natürlich pompöse Zeremonien. Das alles gehört heute zum sogenannten religiösen Dasein, zum Gottesdienst. Und die Änderung im Herzen passiert gar nichts. So, das war das Pharisäer- und Sadduzäertum. Das war das Priestertum in der Schrift. Die Menschen haben äußere Lehren. Jesus sagt, ihr seid getünchte Gräber. Das heißt, innerlich seid ihr verrottet, seid ihr tot und äußerlich streicht ihr schön weißes Farbe drauf, weil da seht ihr ja gut aus, alles geht euch gut, ihr verhaltet euch korrekt, ihr macht die wahren Übungen des Gebets und des Fastens und so weiter, ihr zahlt den Zehnten. Und dann gibt es ja noch die großen, pompösen Zeremonien bei gewissen Anlässen. Und all das führt zu nichts. Die Bibel spricht nicht von von äußeren Lehren. Die äußeren Lehren sind nur eine Folge des Inneren. Und jetzt, wenn ich Satan wäre, würde ich genauso verfahren. Ich würde Lehrer aufstellen, die Bibel sehr gut kennen und die die Leute lehren und sie machen, dass sie sich über Bibeltexte hin und her bekämpfen, weil ich wüsste, wenn sie nicht verstehen, dass das Wort gegeben wurde für sie selbst, für ihr Inneres, sie würden nie einen Nutzen davon haben. Ganz im Gegenteil, es würde ihnen zum Schaden nützen, weil sie haben den Eindruck, sie kennen Gottes Wort, sie haben den Eindruck, sie kennen Gott, sie halten auch sich an alle Regeln und wissen nicht, dass sie komplett verloren sind. Die Bibel ist die wahre Information für unseren Geist. Sie ist Rohmaterial und muss von jedem Geist entschlüsselt, das heißt verdaut werden. Wenn ich die falsche Identität habe, ist die Bibel für mich nur ein Schaden. Sie war lange Jahre so. Weil ich habe gekämpft mit der äußeren Wahrheit und habe anderen versucht, das, was ich glaube, aufzudrücken. Nur in der richtigen Identität ist sie mein Futter, wovon ich lebe. Sonst ist es nicht. Und ich möchte klar machen, man muss, um die Bibel zu verstehen, zunächst sterben. Ja, Gottes Gnade gibt uns die Möglichkeit, trotz des Irrtums, in dem wir geboren sind, zu verstehen unsere Situation. Damit wir sagen, okay, ich muss da raus. Ohne Gnade würden wir es gar nicht verstehen. Aber Gott gibt uns die Möglichkeit, im Verstand zu sehen, aha, wir sind totgeburten. Wir müssen aus dieser Sache raus. Ganz egal, was wir da annehmen aus diesem Zustand, es wird uns nichts nützen. Wenn es eine Lüge ist, dann leben wir so oder so in der Lüge. Aber auch die Wahrheit von außen nutzt uns nichts, solange wir das Ding haben. Deshalb muss das sterben. Das ist die Gnade Gottes, die uns die Fähigkeit gibt, das überhaupt zu verstehen. Und jetzt sagt Jesus, und ich möchte das zitieren, Jesus sagt von der Bibel der Schrift zu seinen Schriftgelehrten und Pharisäern, suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Ja, die Schrift bringt das Leben, denn sie zeugt von ihm. Aber jetzt kommt der Nachsatz, der alles verändert, und er sagt, und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Worin steckt das Leben? In einem Wort oder in einer Person? Jesus sagt das deutlich in Johannes 1:1-5. Der Schreiber, der Lieblingsjünger Jesu, Johannes, schreibt dort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. So, gibt es eine Diskrepanz zwischen der Bibel und Christus? Wer ist denn das Wort? Nun, er ist das, ja, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Wenn wir nicht verstehen, dass das Wort, ja, uns eine Person nahe bringt, die wir für unser Inneres brauchen, dann ist alles verloren. Dann verstehen wir nichts, was in der Bibel steht. So, schauen wir es nochmal an. Johannes 6 ist eines der Kapitel, die ich empfehle, dass ihr sie studiert und seht, geht es um eine äußere Wahrheit oder geht es um eine innere Wahrheit? Johannes 6:33, denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wenn er an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihm am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dies Brot isset, der wird leben in Ewigkeit. Der Geist ist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Was kam Jesus uns anzubieten? Eine innere oder eine äußere Wahrheit? Warum lehnen ihn die Juden ab? Sie wollten ihn nicht essen. Sie haben nicht gesehen, dass sie eine innere Umwandlung brauchen. Sie brauchen ein Leben, das von oben kommt. Sie, ihn zu essen, haben sie abgelehnt. Aber Essen bedeutet einverleiben, aufnehmen, dass es mich verändert. Die Schrift kommt nicht mit einer äußeren Wahrheit. Die ist auch da, aber sie ist nicht das Ziel der Schrift. Die äußere Wahrheit, die äußeren Dinge machen nur dann Sinn, wenn innerlich was verändert ist. Wenn ich Jesus nicht als Wahrheit in mir habe, das heißt, dass das Bewusstsein, wer ich bin, dass ich ein Kind Gottes bin, durch Christus auferstanden zu einem neuen Leben, dann bin ich tot. Und die Leute haben Jesus abgelehnt. Er hat gesagt, die Leute haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer aber mich isst, der wird leben in Ewigkeit. Es gibt also kein Leben in Ewigkeit ohne Christus. Das ist doch ganz klar. Wer das Jesus nicht hat, wer das neue Leben nicht hat, der ist schon verdammt zum Tode und wird am Ende im Feuersee landen, wo der Tod als letztes begraben wird und es nicht mehr existiert. Das ewige Leben gibt es nur in Christus. Und nur Erlöste werden ewig leben, die anderen doch nicht. Weil sonst müsste er sagen, alle werden ewig leben, die auch nicht mein Brot essen und mein Fleisch trinken. Aber das ist nicht möglich. So, was machen wir nun mit den angeblich widersprüchlichen Bibeltexten zum Thema des Zustandes des Toten? Das ist ganz einfach. Wer versteht, dass der Mensch aus Körper und Geist, das heißt eine Seele ist, aus diesen zwei Komponenten, der weiß, dass er nur als Ganzes leben und funktionieren kann. Das heißt, nur wenn diese beiden zusammen sind. Der weiß auch, dass der Körper nichts tun kann ohne Geist und der Geist nichts tun kann ohne Körper. Sie sind eben eine Einheit und ohne diese Einheit funktioniert nichts. Bewusstsein ist das Ergebnis von beiden. Ich brauche den Geist für mein Bewusstsein und ich brauche ein gesundes Gehirn für das Bewusstsein. Ist eines davon kaputt, dann kann eine gute Zusammenarbeit nicht funktionieren. Wenn man das weiß, das ist die Realität. An der kommt niemand vorbei. Dann weiß man, dass alle Bibeltexten sich nicht widersprechen. Damit sind alle Bibelstellen zu diesem Thema leicht zu verstehen. Es gibt keine Diskussion darüber. Wir können dann ganz genau einordnen, wo es um eine Parabel geht und wo es nicht. Und was will die Parabel sagen? Weil wir wissen, das ist absolut. Die Interpretation ist subjektiv. Aber nehme ich das Absolute und stelle es und gucke, was kann das Wort nur meinen? Weil es kann das nicht verändern. Das Wort kann das nicht zur Seite legen. Es ist eins mit ihm. So wie Christus und das Wort nicht geteilt werden kann, so kann auch nicht die Realität von dem, was in der Schrift steht, geteilt oder weggetan werden. Deshalb ist ganz klar, ich habe keines der Texte in der Lektion betrachtet wurden, genommen, um eins mit dem anderen zu beweisen, weil es würde nichts bringen. wenn die Realität der Menschen und seinem Verstand nicht hilft, dann hilft ihm keine Bibelstelle. Und das sollten wir verstehen. Und dann können wir für diese Welt das Licht sein. Dann ist die Schrift für uns das Buch aller Bücher. Wir haben Klarheit, wir brauchen eine neue Identität, wir brauchen ein neues Wesen, eine neue Sicht über die Dinge. Und haben wir sie, wird alles gut. Haben wir sie nicht, gehen wir von der Realität, die da ist, weg, kann niemand uns helfen. Weil die Realität zu verleugnen, ist eine Absurdität. Dass ich versuche, das Wort zu verleugnen, das mag ja möglich sein durch den Irrtum des Herzens. Aber wenn ich die Realität ablehne, dann lehne ich alles ab. Und das, was Gott geschaffen hat und wie wir sind und das Wort steht nie in einem Widerspruch. Kann nicht sein. Deshalb lasst uns aufhören, über Bibelstellen uns zu bekämpfen, sondern lasst uns das, was reell ist, als Basis nehmen. Und dann können wir zusammen studieren. Dann können wir die Bibel zusammen uns zusammensetzen und sagen, ja, wie mag das gemeint sein? Aber wir haben das Absolute, das Gesetz und das Wesen des Menschen und wissen, das ist nicht veränderbar. Weil wir können es ja beweisen, wenn man sie trennt, dann ist der Mensch tot. Dann funktioniert nicht mehr. Wenn man dem Hirn irgendetwas gibt, dass es nicht mehr gut funktionieren kann, dann ist der Geist in einem Halluzinationsstatus. Wir wissen, dass sie nur zusammen funktionieren kann. Deshalb kann nichts da sein, was nicht Geist und Körper ist, wenn er ein Mensch ist. In diesem Sinne, lasst uns erkennen, dass wir innerlich eine Veränderung brauchen. Lasst uns erkennen, diese innere Veränderung ist das Entscheidende. Dann haben wir das Leben. Und wenn wir das Leben haben, dann werden wir auch die Schrift studieren. Sie wird unser Alles sein. Und sie wird uns ein gutes Futter sein. Weil wir werden sie mit der Wahrheit, die in uns ist, interpretieren, entschlüsseln, weil sie ja Rohmaterial ist. Und dann werden wir leben und leben in Fülle und in Ewigkeit. Amen.